Herzlich willkommen zur ersten Folge der fünften Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. Das Thema dieser Staffel ist Bildungstechnologien und künstliche Intelligenz. Mein Name ist Michael Stein. Vermutlich haben Sie schon die eine oder andere Folge unseres Podcasts gehört. Dann wissen Sie wahrscheinlich schon, was Sie erwartet. Wenn das hier Ihr erster Kontakt mit unserem Podcast ist, dann können Sie sich auf interessante Gäste und Gespräche aus dem Bereich der Weiterbildung freuen. Mit diesem Podcast begleiten wir die laufende Veranstaltungsreihe Zukunftsforum Weiterbildung. Vielleicht waren Sie ja auch schon selber live an einem oder an mehreren Tagen mit dabei. Aber wenn nicht, ist das kein Problem, denn in jeder Folge geht es um ein abgeschlossenes Thema. In den Online-Veranstaltungen des Zukunftsforums Weiterbildung kommen jeweils Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Mitarbeitende aus der Weiterbildungspraxis zu Wort und diskutieren dann mit den Teilnehmenden. Und wir schauen uns in den Folgen dieses Podcasts jeweils einzelne Aspekte der Veranstaltungen noch einmal etwas näher an. Das Thema der Veranstaltung am 7. März war also Bildungstechnologien und künstliche Intelligenz. Und in dieser Folge würde ich gerne noch einmal aus der Perspektive der Wissenschaft auf dieses Thema schauen. Eine Wissenschaftlerin und ein Wissenschaftler waren ja online dabei und haben Fachvorträge gehalten. In dem ersten ging es darum zu definieren oder zu erklären, was künstliche Intelligenz mit Blick auf die gemeinwohlorientierte Weiterbildung ist und was sie leisten kann. Und in dem zweiten Vortrag konnten die Teilnehmenden Details zu einem spannenden Projekt erfahren. Da geht es um adaptive Unterstützung in der Online-Weiterbildung. Ich freue mich, dass beide Vortragenden jetzt noch einmal mit mir verbunden sind. Da wäre zum einen Professorin Dr. Nicole Rummel. Sie ist Inhaberin der Professur für pädagogische Psychologie und Bildungstechnologie an der Ruhr-Universität Bochum. Und sie ist auch Leiterin des Forschungsprogramms Bildungstechnologien und künstliche Intelligenz am Center for Advanced Internet Studies, kurz KAIS. Und zum zweiten Professor Dr. Laurenz Wiskott. Er ist Inhaber der Professur zur Theorie neuronaler Systeme, auch an der Ruhr-Universität Bochum. Ich begrüße Sie beide.
Guten Tag.
Hallo.
Herr Wiskott, künstliche Intelligenz, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf so einer grundsätzlichen Ebene mich zusammen mit Ihnen beiden dem Thema nähern. Man spricht ja immer so von der klassischen künstlichen Intelligenz auf der einen Seite und dann den künstlichen neuronalen Netzen, die eben ganz tolle Sachen können im Vergleich zur klassischen künstlichen Intelligenz. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen versuchen zu erklären, was ist. Vielleicht fangen wir erstmal so mit der klassischen Variante an. Können Sie mit relativ einfachen Worten erklären, wie so ein System der klassischen künstlichen Intelligenz arbeitet?
Also klassische künstliche Intelligenz ist im Wesentlichen regelbasiert, die man dann eben formal in ein Programm fasst. Mhm. Also wenn das ist, dann soll das folgen. Mhm. Das heißt, es beruht eigentlich auf dem, in erster Näherung zunächst einmal auf dem, was wir Menschen begriffen haben und was wir dann in Formeln gießen können. Und dann kann ein Programm nach diesen Formeln ablaufen und weitere Schlüsse ziehen. Das ist aber entsprechend einer Logik und bestimmten Regelwerk. Das ist sozusagen die Grundidee von klassischer künstlicher Intelligenz.
Mhm. Und im Gegensatz oder im Vergleich dazu eben so ein künstliches neuronales Netz?
Ja, ein künstliches neuronales Netz ist ja dem Gehirn nachempfunden und funktioniert fundamental ganz anders. Mhm. Es basiert auf vielen kleinen Bauteilen sozusagen, die lokal sich irgendwie adaptieren an die Daten. Mhm. Und wenn ich es jetzt mal versuche, ganz einfach zu erklären, dann ist so ein künstliches neuronales Netz in einfachster Form einfach eine Funktion, quasi man steckt vorne irgendwas rein, kriegt hinten irgendwas raus. Also vorne kann man zum Beispiel ein Bild reinstecken und hinten kriegt man zum Beispiel ein Klassifikationsergebnis raus, was sagt, okay, auf diesem Bild sehe ich einen Hund oder ich sehe da eine Katze oder eine Giraffe. Und solche Netze werden anhand von Beispielen trainiert. Das heißt, man gibt ganz viele Bilder rein. Man sagt dem Netzwerk, was eigentlich die Ausgabe sein soll. Also man sagt, dieses Bild zeigt einen Hund. Aha. Das Netzwerk, wenn es naiv ist, würde vielleicht mal sagen, das ist eine Giraffe oder sagt, weiß gar nicht, was es sagen soll. Aha. Und aus diesem Unterschied zwischen dem, was das Netzwerk von sich aus sagen würde und von dem, was es gesagt bekommt, was die richtige Antwort ist, kann man mit mehr oder weniger raffinierten mathematischen Methoden gezielt Änderungen in diesem neuronalen Netz vornehmen, sodass man die ganzen Parameter, die da drin sind, adaptiert, sodass das Netzwerk die Tendenz hat, beim nächsten Mal akkurater zu antworten. Mhm. Und wenn man dieses Netzwerk jetzt mit 1 Milliarde an Bildern trainiert, dann kann es tatsächlich sehr komplexe Aufgaben lernen. Mhm. Und was sich dann dieses Netz von der klassischen künstlichen Intelligenz ganz stark unterscheidet, ist, dass man hinterher eigentlich nicht weiß, wie das Netzwerk das macht. Es macht es einfach, aber es ist sehr schwer zu verstehen, wie das Netzwerk diese Aufgabe löst.
Mhm. Aber das heißt, dass im Grunde all das, was das Netz nicht kennengelernt hat in der Trainingsphase, es auch nicht versteht oder nicht erkennt oder nicht beantworten kann?
Genau, also die sogenannte Generalisierung oder Verallgemeinerung auf neue Stimuli ist sehr beschränkt bei diesen neuronalen Netzen. Während man bei der klassischen künstlichen Intelligenz ja sogar diese Systeme auf Suche nach neuen mathematischen Theoremen schicken kann oder irgendwie sowas. Ja. Das ist genau richtig. Also diese Verallgemeinerungsmöglichkeiten sind eher ein großes Problem von diesen Systemen.
Jetzt sagt man ja immer so, es kommt vor allem auf die Daten an, auf die Datenmenge an, die so ein System zur Verfügung hat oder die man so einem System vorlegt. Trifft das auf beide künstliche Intelligenzsystemarten zu?
Nein, also das ist ein typisches Merkmal von neuronalen Netzen, dass sie enorm viele Daten brauchen und auch enorm viel Rechenpower. Also die Konzepte sind eigentlich im Grunde schon in den 80er Jahren entwickelt worden. Ja? Also was im Wesentlichen dazu gekommen ist, ist, dass die Rechenleistung einfach sehr viel größer geworden ist und die Datenmengen, die zur Verfügung stehen, sehr viel größer sind. Bei klassischer künstlicher Intelligenz gibt es Systeme wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Schachcomputer zum Beispiel. Ja, der braucht im Grunde gar keine Daten. Ja, der braucht nur die Regeln und die müssen halt gut implementiert sein. Und dann kann der eben gut Schach spielen, ohne irgendwelche Daten. Ja. Andere Systeme natürlich basieren auf Daten und die brauchen natürlich auch Daten. Also wenn es um Datenbankabfragen geht, also historisches Wissen oder so, das miteinander zu verknüpfen, braucht natürlich diese Daten. Aber es ist viel weniger datenabhängig als künstliche neuronale Netze.
Kann man sagen, dass sich so ein neuronales Netz dann im Grunde die Regeln, Sie haben von Regeln gesprochen, diese Regeln, die da zugrunde liegen, im Grunde selber gibt oder die selber aufstellt dann?
Ja, sagen wir mal, das neuronale Netz lernt statistische Regularitäten. Die sind dann in dem Netz nicht in Form von Regeln, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das ist keine sozusagen Wenn-Dann-Aussage oder sowas, die da drin steckt, sondern es sind tatsächlich einfach nur Abbildungen. Aber die Abbildungen lernen dann die statistischen Regelmäßigkeiten in den Daten. Und in dem Sinne, ja, lernt es diese Regelmäßigkeiten autonom.
Und diese Systeme, über die im Grunde ja jetzt alle diskutieren und reden, also ChatGPT und so weiter, das sind alles Modelle und Systeme, die ja der zweiten Kategorie angehören. Also das sind neuronale Netze oder das basiert auf künstlichen neuronalen Netzen?
Im Wesentlichen ja. Es gibt da Erweiterungen, gerade also ChatGPT und DALL-E, die sind von der Architektur sehr ähnlich, basieren auf Transformern, so heißen die. Da spielt dann nochmal Aufmerksamkeit eine Rolle. Also da gibt es Sachen, die gab es in den 80er Jahren noch nicht. Aber im Großen und Ganzen gehört das zur Kategorie künstlicher neuronaler Netze.
Was meinen Sie mit Aufmerksamkeit in dem Zusammenhang?
Aufmerksamkeit ist so ein Konzept, was es in den traditionellen neuronalen Netzen nicht gibt. Das haben die Transformer eben als zusätzliche Eigenschaft. Und das ermöglicht den Transformern sozusagen flexibel, verschiedene Teile der Eingabe, das kann ein Satz sein zum Beispiel, miteinander eine Beziehung zu setzen und festzustellen, okay, wie viel hat dieses Wort mit einem Wort zu tun, was ganz am Ende des Satzes steht? Und im Deutschen kennt man ja diese geteilten Verben, ja, ich habe bla 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 getan, ja, dann ist es habe und getan irgendwie zusammen und diese Netze können das miteinander verbinden. Das ist auch etwas, also Aufmerksamkeit ist auch etwas, was dann von der Hirnforschung auch inspiriert ist. Aber das ist qualitativ ein sehr neues Merkmal, was es früher noch nicht so gab. Aber ansonsten ist die große Kategorie tatsächlich künstliches neuronales Netz nach wie vor.
Jetzt sind ja solche Systeme, Sie haben es gerade angesprochen, DALL-E, die sind ja sogar in der Lage, Bilder zu generieren, also was völlig Neues zu schaffen. Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Also das basiert dann auch auf dem, was das System vorher schon gesehen hat?
Ja, also das ist wirklich faszinierend. Also ich stehe da auch immer ganz fassungslos davor, was diese Systeme heutzutage schon können. Das hätte ich vor 10 Jahren nicht erwartet. Aber das Prinzip ist nach wie vor eigentlich relativ simpel. Es werden so viele Daten dem System gegeben, dass das System Regularitäten lernen kann. Also es lernt dann irgendwie auch, also DALL-E muss ja getrainiert werden mit Bildern und Text und Beschreibungen dieser Bilder. Und es lernt dann irgendwie schon, was ist denn ein Stuhl, ja? Und es lernt, was ist eine Avocado? Und dann habe ich Beispielbilder gesehen, dann kann man das eben fragen, ja, designe doch jetzt mal, mach doch mal, zeig doch mal einen Stuhl oder einen Sessel, der wie eine Avocado aussieht. Und dann sieht man wirklich echte Designerkunststücke. Und das ist aber letztendlich wirklich aus dieser Statistik der Bilder, die das System gesehen hat, eine neue Kombination, die sich aber aus diesen Regelmäßigkeiten in den Daten ergibt. Also da ist wenig eigentlich kreativer Akt im Sinne von, da wird was ganz Neues erfunden. Ja? Das beruht wirklich auf den Regelmäßigkeiten, die in den Daten drin stecken.
Das hört sich dann aber so an, als würde so ein System im Grunde, naja, jetzt nicht plötzlich was machen, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, sondern das ist schon irgendwie, spielt sich dann alles in dem Bereich ab, was man ihm vorher gezeigt hat oder womit es vorher trainiert hat.
Ja, also das würde man generell sagen, dass diese Systeme sich in dem Bereich bewegen, der durch die Daten vorgegeben ist. Und wenn man sich daraus rausbewegt, dann funktionieren sie auch nicht mehr gut.
Wir sind ja im Bereich der gemeinwohlorientierten Weiterbildung und Sie haben die Ausgangsfrage, welche Auswirkungen hat KI auf die gemeinwohlorientierte Weiterbildung, dem KI-System ChatGPT gestellt. Das haben Sie während der Veranstaltung gezeigt. Ich habe das auch gemacht, einfach weil mich das nochmal interessiert hat. Da kam aber was völlig anderes raus. Also was völlig, ja, sinngemäß schon Ähnliches, aber deutlich ausführlicher als das, was Sie an Ergebnis hatten. Wie kommt das? Wie kann das sein?
Ja, das hängt natürlich vom Kontext ab. Gerade dieses ChatGPT, das merkt sich den gesamten Sprachverlauf, den Sie vorher hatten, und richtet sich dann danach. Das heißt, ich weiß es nicht mehr genau, aber kann sein, dass ich auch erstmal eine sehr ausführliche Antwort bekommen habe und ihm dann gesagt habe, bitte fass dich kürzer und gib mir noch mal eine Antwort. Ja? Und dann wird es eben verkürzt dargestellt.
Jetzt sind ja schon Beispiele bekannt geworden. Ich denke da jetzt an diesen Fall mit dem Rechtsanwalt, der sich da Begründungen, juristische Begründungen, die er vor Gericht vorlegen musste in den USA, die hatte sich von ChatGPT schreiben lassen. Und da wurde dann ja klar, dass die Fakten, die da drin waren, dass die völlig frei erfunden waren. Dass also ChatGPT sich da inklusive der Aktenzeichen eigentlich alles ausgedacht hat. Wie kann denn sowas passieren?
Naja, so ein klassisches KI-System, das würde vermutlich auf einer Datenbank arbeiten, wo die ganzen Fälle aufgelistet sind und würde dann akkurat auf die Fälle in der Vergangenheit verweisen können. Während so ein ChatGPT hat ja keinen Zugang auf eine Datenbank. Es wird zwar trainiert mit sehr vielen Daten, aber es extrahiert da eigentlich nur so die statistischen Regularitäten und dann fantasiert es eben los. Ja. Und das, was es fantasiert, ist zwar kohärent mit dem, was es vorher gehört hat, aber muss überhaupt nicht akkurat sein. Ja. Gerade diese Fakten, die können völlig falsch sein, aber sie klingen ganz plausibel. Ja. Also das wäre charakteristisch. Man liest den Text und man sagt, ja, das klingt doch alles sauber und überzeugend und so. Und wenn man es dann checkt, dann ist da völliger Unsinn drin in gewisser Weise, was die Fakten angeht. Ja.
Aber das hat natürlich dann ja doch zur Folge, dass man sich sehr gut überlegen sollte oder muss, ob man so ein System im Bereich der Weiterbildung einsetzen kann, denn da kommt es ja schon auf Fakten an, da kommt es ja auf Dinge an, die man lernt, damit man sie auch irgendwann reproduzieren kann.
Ja, das ist richtig. Also es ist sehr zu empfehlen, da ein gesundes Misstrauen zu haben. Und ich glaube, man kann das sehr gut so als Inspiration nehmen. Wenn man Domänenwissen hat, dann kann einen das vielleicht auch erinnern, Dinge, die man schon gelernt hat oder so. Aber bevor man das wirklich glaubt, was der einen sagt, muss man es wirklich alles einzeln nochmal verifizieren. Und das wird natürlich umso schwerer, je mehr solche künstlich generierten Textbausteine im Internet rumfliegen. Ja? Also irgendwann wird das, glaube ich, tatsächlich schwer, Wahrheit von oder korrekt von falsch zu unterscheiden. Aber diese Prüfung, also man muss einen sehr kritischen Umgang damit pflegen. Korrekt.
Wie würden Sie denn jetzt diese Frage beantworten, die Sie da dem KI-System gestellt haben? Also welche Auswirkungen hat KI auf die gemeinwohlorientierte Weiterbildung?
Also ich fand tatsächlich die Antwort sehr gut. Von meinem Hintergrund her, dass die Stärke von KI liegt vor allem in der Individualisierung der Betreuung von Studenten. Ja? Also alles, was sozusagen so ein Lehrbuch, das kann man natürlich auch mithilfe von KI erstellen, aber da guckt man als Mensch sicherlich besser mal drauf und erstellt das entsprechend sorgfältig. Aber so Rückfragen stellen, Quizze erstellen, individuell Rückmeldung geben zum Lernfortschritt und so weiter. Also überall, wo es individualisiert werden muss, kann KI eine wichtige Rolle spielen. Wobei es natürlich immer diese Einschränkung gibt, dass man dem nicht blind vertrauen kann und dass vielleicht auch der Nutzer, also der Student, im Umgang mit der KI tatsächlich lernt, mit dem, was der Student gelernt hat, auch kritisch zu hinterfragen, was die KI da jetzt sagt. Ja? Aber es ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Gegenüber, an dem man so sein Wissen tatsächlich üben kann. Ja? Und diese individuelle Rückmeldung, finde ich, ist eine Stärke von KI.
Dann gleiten wir jetzt mal rüber zu Ihnen, Frau Rummel. Sie haben in Ihrem Impulsvortrag über ein Forschungsprojekt berichtet. Da ging es um personalisierte und adaptive Unterstützung eben auf KI-Basis. Was verstehen Sie genau darunter unter personalisierter und adaptiver Unterstützung?
Personalisierte oder eben adaptive Unterstützung wäre für uns oder ist für mich eine Unterstützung, die so ähnlich wie Herr Wiskott das gerade sagte, sich an den individuellen Lernen und Unterstützungsbedarfen orientieren kann. Es würde also eher in den Bereich jetzt fallen der klassischen KI, in dem Sinne, dass Daten der Lernenden verarbeitet werden und aufgrund dessen sozusagen im Hintergrund solche Wenn-Dann-Beziehungen liegen, die dazu führen, dass dann bestimmte Unterstützung gegeben oder nicht gegeben wird. Oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Prompt oder eine bestimmte Quizfrage noch einmal gegeben wird oder ein Motivationsprompt gegeben wird. Und dass das aber nicht eben für alle gleich ist, sondern dass sich das anpasst an die Verhaltensweisen, also das, was das System, die digitale Lernplattform mittracken kann, mitloggen kann und darauf angepasst dann eben für diese spezifische Person zugeschnitten, damit die Unterstützung eben dann möglichst optimal angepasst ist an die Bedürfnisse.
Ja, Herr Wiskott, würden Sie sagen, das ist klassische künstliche Intelligenz, so ein System?
Ja, also genau da wollte ich nochmal drauf hinaus, dass man da klar zwischen sozusagen den Stärken von klassischer KI und künstlichen neuronalen Netzen, dass man das berücksichtigen muss. Also klassische KI ist eben gut, wenn es wirklich darauf ankommt, dass die Fakten korrekt sind, ja. Während zum Beispiel die neuronalen Netze, das kann zum Beispiel einfach, wenn man so einen Diskurs haben will, ja, wenn man mit einer Philosophiediskussion haben will, wo es vielleicht eher auf den Diskurs ankommt und nicht so sehr auf die Fakten. Oder auch, wo natürlich KI auch eine Rolle spielen kann, ist bei Learning Analytics Aufgaben. Das heißt, ich analysiere die Lernfortschritte, um dann vielleicht Vorschläge zu machen, individualisierte Vorschläge, welche Module als nächstes belegt werden sollen oder so. Da kann dann wieder neuronale Netze eine Rolle spielen.
Frau Rummel, warum ist denn adaptive Unterstützung in der Weiterbildung überhaupt so ein Thema? Also warum ist das wichtig?
Die Forschung zeigt da eigentlich ziemlich deutlich, dass gerade in der Weiterbildung, also gerade auch bei erwachsenen Lernenden, grundsätzliche Bedarfe, die es generell beim Lernen gibt, noch etwas stärker ausgeprägt sind. Dass wir es oft zu tun haben, zum einen mit heterogenen Eingangsvoraussetzungen, die Leute haben also unterschiedlich viel Wissen und Erfahrung, die sie mitbringen. Sie haben aber auch unterschiedlich viel Erfahrung in der letzten Zeit mit Lernen selbst, also das sogenannte selbstregulierte Lernen, also überhaupt, wie gehe ich an Lernstoff heran, wie erarbeite ich mir den? Dieses formale Lernen in einem Schulkontext oder Kurskontext liegt sehr unterschiedlich lang zurück und ist deshalb auch eine unterschiedlich große Herausforderung. Und was dann nochmal dazu kommt, ist, dass in der Weiterbildung sehr viel stärker noch diese Konflikte durch andere Verpflichtungen, eben Arbeit im Beruf selbst, oft ist es ja eben Weiterbildung dann auch im beruflichen Kontext noch oder eben auch durch Familie und andere Verpflichtungen, dass da einfach Konflikte ums Zeitmanagement und um das Aufrechterhalten auch eines motivierten Hingewendetseins auf den Lernstoff entsteht.
Aber das ist dann natürlich künstliche Motivation. Also das ist ja dann schon was anderes, als wenn man von einer Lehrperson motiviert wird oder unterstützt wird. Hat das Auswirkungen?
Ich glaube, die Frage verstehe ich nicht so ganz, weil das Einzige, was sich hier ja verändert, ist, dass die Unterstützung, die ich in einer Online-Situation bekomme, auf mich zugeschnitten wird. Wir haben es hier zu tun mit einem hybriden Weiterbildungskonzept. Es gibt viele Weiterbildungskonzepte mittlerweile, die haben Module, die online stattfinden, die zum Beispiel vorbereitend wirken für Präsenzphasen. Und gerade in diesen Online-Phasen, in denen Lernstoff selbst erarbeitet werden muss, haben wir es eben mit diesen Schwierigkeiten zu tun. In dem Projekt, das war also auch mit der Industrie zusammen tatsächlich ein Projekt, zum Teil und auch mit der Akademie der Universität zusammen, also mit einer Weiterbildungsinstitution. Da haben wir genau darauf ja eigentlich versucht, Rücksicht zu nehmen, dass die gesagt haben, insbesondere in den Online-Phasen haben unsere Lernenden Schwierigkeiten, weil wir ihnen den Lernstoff in einer Art und Weise darbieten, die nicht zugeschnitten ist auf ihre Bedarfe und wo wir sie auch nicht gut unterstützen können darin, das zu schaffen, sich gegenüber konkurrierenden Tätigkeiten ja in Ruhe hinzusetzen abends und wo eben eine bestimmte Unterstützung besonders sinnvoll wäre.
Worum ging es denn oder geht es denn ganz genau in dem Projekt?
In dem Projekt geht es darum, dass eine Firma, Lean to Sigma, hat ein hybrides Weiterbildungskonzept, was bereits vorliegt, für den Six Sigma Green Belt. Mhm. Und das wird gemeinsam mit der Akademie der Ruhr-Universität, können sich da Lernende anmelden und die durchlaufen eben einen Zyklus, in dem es sowohl online Module gibt, die zu erarbeiten sind, als auch eben dann Präsenzmodule, in denen stärker anwendungsorientierte Fälle bearbeitet werden, auch eine Projektarbeit erstellt wird. Und das Projekt bezog sich jetzt eben darauf, diese Online-Lernphasen, da die Unterstützung der Lernenden zu optimieren. Und ja, das gesamte Modul, der gesamte Kurs befindet sich im Bereich eben der beruflichen Weiterbildung.
Verstehe. Mhm. Das heißt, es ging jetzt konkret nur darum, diese Online-Phasen sozusagen zu optimieren.
Genau.
Und wie sind Sie da genau vorgegangen? An welchen Stellschrauben konnten Sie drehen und woher wussten Sie, woran Sie drehen mussten?
Ja, zunächst haben wir halt relativ ausführlich sowohl Kurse, die liefen, beobachtet. Mhm. Die Lernenden haben da Lerntagebücher ausgefüllt und haben uns über ihre Lernerfahrungen, ihre Lernaktivitäten, auch Schwierigkeiten, die sie erfahren haben, berichtet in den Lerntagebüchern. Und die haben wir ausgewertet und haben herauskristallisiert, in welchen Bereichen eben die größten Schwierigkeiten liegen. Und die drei Bereiche, die sich dabei herauskristallisiert haben, war: zum einen gibt es im Ende jedes Moduls die Möglichkeit, das eigene Wissen zu überprüfen in Form von einem Quiz oder von Quizfragen. Und die stellten sich als sehr unterschiedlich herausfordernd und schwierig heraus für die Lernenden. Also auch der Bedarf, da eine gewisse Wiederholungsmöglichkeit zu haben, war sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Dann stellte sich eben heraus, dass bei den Lernenden eben eine gewisse Problematik bestand, ihre Motivation über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten und sich da auch abzuhalten von Prokrastination. Also man kann sich das ja vorstellen, die haben das abends oft zu Hause gemacht, nebenher war die Familie am Fernsehen oder die Kinder waren im Hintergrund noch am Rumtoben und da dann eben sich auf beispielsweise ein Statistikmodul zu konzentrieren, ist nicht ganz einfach. Und der dritte Bereich war eben dann zusammenhängend damit eben generell Zeitmanagement. Auch wie viel Zeit muss ich einplanen, um bestimmte Module, um bestimmte Inhalte überhaupt zu bearbeiten? Die Einschätzung auch, wie groß ist der Schwierigkeit von den Inhalten für mich jetzt als individuelle Person? Das waren so die drei Bereiche, die wir in diesen Lerntagebüchern, also in dieser Nutzendenbefragung herausgefiltert haben und auf die sich dann unsere adaptive Unterstützung auch fokussiert hat.
Aber ist das tatsächlich schon KI, Herr Wiskott?
Ja, also die Frage, was ist KI, ist immer sehr schwierig zu beantworten, weil oft bei solchen Systemen, wenn man sie nicht versteht und nicht kennt, das von außen durchaus wie intelligentes Verhalten aussieht, ja, also die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen, das ist ja irgendwie schon, einerseits ist es künstlich und andererseits ist es irgendwie schon intelligent. Und wenn man sich dann aber die Verfahren dahinter anguckt, dann ist das oft sehr ernüchternd und man denkt, oh, das ist ja so einfach gemacht. Ja. Also das fängt schon bei der Robotik an. Ja. Also man kann so kleine Roboter einfach mit kleinen Dioden und dann die entsprechenden Sensorsignale auf die Antriebsräder einfach geben und dann kann man das mit Licht hin und her scheuchen, ja, wie so ein kleines Insekt. Das ist einfach nur zwei Kabel, ja, und das wirkt irgendwie schon intelligent. Also insofern, was ist KI? Das ist eine ziemlich grundsätzliche Frage.
Ja, vielleicht darf ich dazu auch noch ganz kurz was sagen.
Klar.
Sie haben ja jetzt zunächst gefragt, wie sind wir darauf gekommen? Und das, was dabei in diesen drei Bereichen nachher dann entwickelt wurde, waren ja jeweils Unterstützungsmöglichkeiten, die eben ein Vorwissen oder Vorbefragung der Lernenden erfasst haben und daraufhin eben die Unterstützung angepasst haben. Also eben die Quizfragen unterschiedlich oft zu unterschiedlichen Zeitpunkten wiederholt haben oder eben motivationale Prompts und Unterstützung so in der Arbeitsorganisation in so kleinen Fenstern wirklich nur den Leuten geschickt haben, bei denen da diese Problematik bestand. Oder eben aber eine Kursübersicht angereichert haben mit Angaben dazu, wie viel individuell jetzt für diese Person zu erwarten war an Zeit, die man investieren müsste. Und zwar abhängig eben von, und da würde ich sagen, ist es vielleicht das schönste Beispiel, wo ich schon sagen würde, da KI, wie gesagt, ist schwierig, wie Herr Wiskott auch schon sagte, ob das jetzt Intelligenz ist. Aber zumindest ist es so, dass dort wirklich für die Personen unterschiedliche Dinge standen und dass dabei gelernt wurde aus vorhergehenden Kursen. Mhm. Also wir hatten Daten vorliegen aus vorhergehenden Durchführungen dieser Kurse, aufgrund derer eben die Regeln, die abgeleitet wurden, mit denen wir diese personalisierten Zeiten angegeben haben in der Kursübersicht, dann abhängig von der individuellen Personen, von der einzelnen Person entsprechend abgeändert wurden. Mhm. Da würde ich sagen, Herr Witzkott, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber da würde ich schon sagen, dass das eine gewisse Anpassung, eine intelligente ist.
Wollen Sie was dazu sagen?
Ja, würde ich auch sagen. Das kann schon relativ einfach anfangen. Bei ChatGPT, da würde man relativ klar sagen, das ist intelligent, aber wenn man sich genau anguckt, dann würde man sich da auch fragen. Ja? Also es ist fließend, aber genau solche adaptiven Methoden haben dann schon einen Aspekt von Intelligenz, würde ich auch sagen. Ja.
Also das heißt, Sie haben im Grunde, Frau Rummel, mit Ihrem System dann Teilnehmende, ich nenne das mal so, kategorisiert. Also das ist jemand, die oder der hat Probleme, sagen wir mal, bei der Stange zu bleiben oder so. Und wenn das klar war, dann hat die Person häufiger Motivationsmeldungen gekriegt. Habe ich das richtig verstanden?
Das wäre das Beispiel jetzt aus diesem Bereich Prompts. Da gab es sozusagen sogenannte Risikogruppen, die aufgrund der vorher eingegebenen Daten tatsächlich identifiziert wurden. Und wie Sie gesagt haben, das ist also dann eher an der Stelle kategorial gewesen. Im Prinzip kann man das auch, glaube ich, für diese Art von KI, in Anführungsstrichen, für diese Art von adaptiver Unterstützung generell sagen. Da habe ich eben Wenn-Dann-Bezüge, die sich in der Regel dann für, ja, bestimmte Kategorien ergeben. Also die einen sind in der, sage ich jetzt mal, Zeitmanagement-Risikogruppe und die anderen sind in der Prokrastinationsrisikogruppe und die bekommen unterschiedliche Prompts.
Mussten die sich selber kategorisieren, dann die Teilnehmenden, oder macht das System das auch?
Das macht das System. Also es gibt dann sozusagen einen Fragebogen, wo man zu seinen eigenen Gewohnheiten befragt wird und aufgrund dieser Antworten, die man gibt, kommt man sozusagen eine bestimmte Anzahl Punkte oder wird eben kategorisiert, ob man mit etwas völlig problemlos hier vermutlich lernen wird oder eben hier Schwierigkeiten hat. Und das sind wiederum Vorhersagen, die aus historischen Daten gelernt werden. Ob jemand, der diese oder jene Antwortprofil aufweist, wahrscheinlicher Schwierigkeiten hat als jemand anderes, das sind eben dann so statistische Lernprozesse aus existierenden Daten, so ähnlich wie Herr Witzkott es vorhin auch charakterisiert hat.
Wenn man mal so einen kleinen Strich drunter macht, also wofür braucht man das? Also was ist der Nutzen eines solchen Systems? Was denken Sie, Frau Rummel, werden alle Online- bzw. hybriden Systeme sowas zukünftig machen? Und ist das nötig und wirklich wichtig?
Ich würde es mir wünschen, dass viele Online-Lernunterstützungssysteme so etwas machen, weil wir doch auch in der Forschung sehr deutlich über viele Projekte hinweg, gar nicht nur wir, sondern auch international weltweit gezeigt werden konnte, dass Unterstützung, die sich an den Bedarf anpasst und die nicht alle unter denselben, sozusagen dieselbe, unter denselben Hut fasst und allen genau dasselbe gibt, sondern die schon zumindest kategorial, wenn nicht ganz individuell zugeschnitten, dann doch zumindest kategorial zugeschnitten, das Level der Unterstützung anpasst, dass das deutlich lernförderlich ist. Und ich finde eben gerade vor dem Hintergrund, dass wir im Weiterbildungsbereich Personen haben, die mit sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen, würde ich es besonders nochmal dort auch wichtig finden, dass so etwas genutzt werden kann. Was es, glaube ich, bedarf und was wir noch zu wenig haben, ist eine Möglichkeit für Lehrende, sich selbst so etwas zu basteln, also sogenannte Authoring Systems, weil eigentlich müsste ich, oder Authoring Tools, weil eigentlich müsste ich ja hingehen können, ohne jetzt selbst programmieren zu können und ohne irgendwie 60.000 Euro in die Hand zu nehmen und eine Firma zu beauftragen, bestimmte so beispielhafte Unterstützung, so adaptive herzustellen. Das wäre für mich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der, wo es hier noch nicht genug zu gibt.
Herr Witzkott, glauben Sie, das kommt?
Also ich bin überzeugt davon, dass das kommt, weil es in vielen kommerziellen Bereichen schon völlig omnipräsent ist. Ja, also die, welche Werbung sie nun gezeigt kriegen, wenn sie bei YouTube sind oder so, das ist ja alles adaptiert. Auch die ganzen Chatbots und so weiter. Das ist ein bisschen, wie Frau Rummel sagt, eine Frage der Verfügbarkeit. Da hängt sozusagen der öffentliche Bereich sozusagen hinterher gegenüber dem kommerziellen Bereich. Aber früher oder später wird es auch allgemein verfügbare Plattformen geben und dann wird das sehr einfach sein, sowas einzufügen und dann wird das auch überall kommen, da bin ich sehr sicher.
Frau Rummel, dieses System, über das wir jetzt gesprochen haben, das ist ja, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, Sie haben es auch mehrfach schon nochmal gesagt, das ist ja ein Projekt, also es ist ja ein Forschungsprojekt gewesen oder ist das. Jetzt gibt es ja schon so eine Art Abschluss oder schon so eine Art Ergebnis, wenn ich das richtig verstanden habe. Können Sie da schon was zu sagen?
Naja, also was es gibt, ist das Ergebnis, dass das System lauffähig ist und dass es tatsächlich in Kursen von der Firma Lean to Sigma und der Akademie der Ruhr-Universität eingesetzt wurde und wird. Also das ist auch, hat Bestand. Wir haben dazu auch jetzt Evaluationsdaten erhoben, die sind noch nicht vollständig ausgewertet. Von dem, was ich an vorläufigen Daten habe und sagen kann, ist, dass die Personen, die das System genutzt haben, also man konnte Dinge auch wegklicken, weil gerade bei Erwachsenenlernen zeigt sich ja auch, dass wenn man die zu sehr gängelt, das auch eine gewisse Reaktanz erzeugt. Aber die Personen, die es genutzt haben, da insbesondere mit Blick auf ihr Zeitmanagement und auch auf ihr Einplanen von ausreichend Zeit und dadurch auch in ihrer Performance in den Quizzes profitiert haben davon. Das deckt sich mit dem, was ich vorher schon sagte, dass die Forschung zu adaptiver Unterstützung, zu Intelligent Tutoring Systems beispielsweise zeigt, dass man damit besser lernen kann. Und das finden wir hier eben auch. Und das System wird auch eben weiter genutzt, jetzt so, wie wir es entwickelt haben.
Professorin Dr. Nicole Rummel und Professor Dr. Laurenz Wiskott, beide forschen und lehren an der Ruhr-Universität Bochum. Vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit.
Ja, herzlichen Dank.
Das war die erste Folge der fünften Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. Veranstalter des Zukunftsforums ist die Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW in Kooperation mit dem Landesverband der Volkshochschulen von NRW und dem Gütesiegelverbund Weiterbildung. In der nächsten Folge machen wir einen Ausflug in die Weiterbildungspraxis und auch dabei dreht sich alles um Bildungstechnologien und künstliche Intelligenz. Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe und auch zu diesem Podcast finden Sie übrigens im Netz unter supportstelle-weiterbildung.nrw.de. supportstelle-weiterbildung.nrw.de. Da können Sie sich übrigens auch schon anmelden zum nächsten Zukunftsforum. Das findet auch wieder online statt und zwar am 23. Oktober 2023. Und ich glaube, das wird auch wieder sehr, sehr spannend, denn da geht es um den Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und auch dazu wird es dann wieder neue Podcast-Folgen geben. Aber noch zwei Folgen gibt es in dieser Staffel. Und dann also eine weitere Staffel zum Ende des Jahres. Ich denke, es lohnt sich ganz besonders, diesen Podcast auch zu abonnieren. Dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Stein. Wir hören uns.